Warum werdet ihr nicht Landwirtin? Warum werdet ihr nicht Landwirt? Macht's.
Ich denke, keine Branche ist innovativer und anpassungsfreudiger auch, weil wir müssen ja mit so vielen äußeren Faktoren, mit der Witterung, mit dem Klimawandel, mit dem allen klarkommen.
Das ist einfach mein Leben. Ich sehe das als Privileg, dass ich das machen darf.
Für mich ist das die völlige Erfüllung, meine Leidenschaft und die Natur in den Einklang zu bringen.
Landschaft Bayern. Der Podcast mit Menschen, die Bayern bewegen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute wieder aus dem Landwirtschaftsministerium in München zu einem Thema, das ganz nah am Titel der ganzen Podcast-Reihe ist, nämlich Landschaft Bayern heißt die Reihe. Und heute geht es um die Landwirtschaft als einen der grünen Berufe. Ich bin Heike Zeller und ich sitze hier mit zwei tollen Gästen, die ich gleich begrüßen werde. Und wenn ihr uns vielleicht auch nur zuhört, dann habt ihr hiermit auch die Möglichkeit, auf YouTube rüberzuschauen, auf den Kanal des Ministeriums Landschaft Bayern. Da könnt ihr uns auch sehen und es lohnt sich auch, denn unsere Gäste haben auch was mitgebracht. Wer bist du, was machst du und was hast du uns da mitgebracht?
Also ich bin Katrin Schlickenrieder, ich bin gelernte Landwirtin aus Otterfing. Und ich habe euch ein Clown-Pflegemaß mitgebracht. Das ist der Clown-Check. Schaut ein bisschen aus wie ein Pac-Man. Und damit schaue ich einfach, stimmt der Winkel von meiner Klaue, stimmt die Hohlkehlung, stimmt die Höhe von meinen Klauen. Und das ist was ich eigentlich jede Woche brauche, weil ich in meiner Arbeit auch viel Clown-Pflege mache. Deswegen habe ich euch das mitgebracht.
Und dann gibt es die Pediküre. Wer bist du und was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich bin der Marin Stiegler, bin ebenfalls Landwirt und wir haben einen sehr kleinstrukturierten Betrieb, haben Pferdepensionshaltung, Ackerbau und Hühnerhaltung und vor allem haben wir uns der Haselnuss verschrieben, der Sonderkultur mit 10 Hektar. Drum habe ich auch eine Beregnungsdüse mitgebracht, weil die beschäftigt uns ja 2/3 vom Jahr, sowohl bei Frostereignissen bewässern wir und auch natürlich bei Trockenheitsperioden.
Wie man hört, du kommst aus Franken und da ist ja das Thema Wassermanagement ein Riesenthema, auch insgesamt in der Landwirtschaft. Wie kann ich mir jetzt vorstellen, wenn du sagst, auch bei Frost, also ich kenne das aus Südtirol und aus Obstplantagen, dass man da auch beregnet, wenn da Frost kommt, ist es das gleiche bei Haselnüssen?
Ist ähnlich, nur dass wir nicht die Fruchtansätze besprühen und an Frostmandel rummachen, sondern wir setzen im Endeffekt die Fläche unter Wasser. Und der Frost möchte ja das Wasser dann gefrieren, dadurch entsteht Wärme und diese Wärme steigt nach oben und dieser Unterschied generiert so 2 bis 3 Grad, was oft reicht.
Mhm. Ah, interessant. Lernt mal wieder was dazu. Super. Ja, du hättest natürlich auch einen Award mitbringen können, weil der Martin ist nämlich auch Ceres Award Gewinner, Landwirt des Jahres 2023, also der aktuelle. Nochmal von uns herzlichen Glückwunsch auch zum Gewinn davon. Das ist sicher auch interessant. Den hast du uns aber nicht mitgebracht, weil die tägliche Arbeit ist ja wahrscheinlich was anderes, als ein Award-Gewinner zu sein.
Das stimmt, ja. Und ich bin sehr stolz drauf und freue mich, dass wir den Award natürlich nach Bayern holen konnten. Zum einen auch auf unserem Betrieb vor allem. Aber ja, ich bin jetzt das Aushängeschild vielleicht dafür, aber erarbeitet haben wir uns den in der Familie. Alle, die uns da immer unterstützt haben und deswegen setze ich mich da jetzt nicht in den Vordergrund.
Mhm. Katrin, du hast gesagt, du bist gelernte Landwirtin, aber ich weiß von den Vorgesprächen, die wir gehabt haben und wir kennen uns ja auch so, dass es nicht der erste Beruf war, den du gelernt hast. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie war denn dein Weg zur Landwirtin, zu dem Beruf, den du jetzt ausübst?
Ja, aufgewachsen bin ich in der Landwirtschaft. Also mein Papa war schon Landwirt und der hat leider 93 aufgehört in der Landwirtschaft und ich als weichender Erbe war natürlich sowieso klar, dass ich den Hof nicht erben werde, sondern mein Bruder. Und somit habe ich als Erstberuf Schreiner gelernt, aber war eigentlich immer in der Landwirtschaft irgendwie verwoben. Ich habe immer als Betriebshelferin ein bisschen oder Urlaubsvertretung für andere Bauern gearbeitet. Habe auch immer schon eben so ein bisschen erntetechnisch, wo Mitkäufer, ob jetzt das Kartoffelernten war oder bei der Silageernte beim Fahren. Also ich war immer in der Landwirtschaft irgendwie vertreten irgendwo. Und ja, aber mein Hauptgeschäft war natürlich erste Schreinerei, dann war ich eine Zeit im Metallbau. Weil da hat man mehr Geld verdient, wie mit dem Holz. Mhm. Habe dann auch eine Zeit als Landschaftsgärtnerin gearbeitet, also habe gepflastert. Aber es war halt eben nie meins. Also meins war immer im Stall mit den Viecher, mit den Kühen. Und das habe ich immer gern gemacht. Und ja, 2013 habe ich dann alles hingeschmissen und habe gesagt, so, und jetzt will ich nicht mehr arbeiten. Man hat dann nochmal klassisch die Lehre nachgeschoben. Und habe dann 2015 angefangen mit der Landwirtschaftslehre. Genau, und seitdem muss ich nicht mehr arbeiten.
Das heißt, 2013 hast du hingeschmissen mit den anderen Berufen, hast dann schon in Landwirtschaft gearbeitet. Ja. Und dann hast du aber 2015 dich dazu entschieden, nochmal die Schulbank zu drücken und bist dann auf die Landwirtschaftsschule gegangen.
Ja, genau. Also ich war in der Landwirtschaftsschule in München-Riem. Habe da ganz klassisch die zwei Lehrjahre gemacht. Dadurch, dass ich schon eine Vorlehre gehabt habe, habe ich mir ein Lehrjahr sparen dürfen. Das war in dem Fall das BGJ, weil ein ganzes Jahr nochmal Schule gehe, das war in meinem Alter echt schwierig gewesen.
Muss man sich jetzt zurückschrauben, gell?
Ja, genau. Also das war ganz nett. Der erste Schultag habe ich gleich mal meinem Lehrer gesagt, ich bin für nächste Woche nicht da, gell, weil ich fahre in Urlaub. Und dann hat der gesagt, nein, Frau Schlickenrieder, das ist ja Schule. Und ich so, hey, komm, ich bin 35, ich habe keine Schule. Und dann hat der gesagt, doch, Sie haben jetzt Schulpflicht wieder, Sie sind hier Schüler. Also man muss da schon wieder reinrutschen, wenn man so alt in Anführungsstrichen nochmal eine Lehre macht.
Du hast gesagt, seitdem du in der Landwirtschaft komplett arbeitest, musst du nicht mehr arbeiten.
Ja.
Sagst du das unter Berufskollegen auch?
Ja, ja. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin eine absolute Landwirtin. Ich sage, ich bin ein alter Bauer. Das ist mir nicht nur in die Wiege gelegt worden, sondern das ist einfach mein Leben. Also ich stehe jeden Tag in der Früh um 4:30 auf. Ich stehe gern auf. Ich fahre gerne in meinen Stall. Ich gehe gern zu meinen Viecher, meine Kälber. Und das ist für mich absolute Leidenschaft. Das ist keine Arbeit nicht. Deswegen ist es bei mir immer ein bisschen gefährlich, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen zu viel arbeite. Dass mit dieser Spaß und diese Leidenschaft ein Körper, die körperlichen Kräfte nicht übersteigt. Das muss man auch immer ein bisschen im Blick haben, weil ich es halt nicht als Arbeit sehe. Ich sehe das als Privileg und dass ich das machen darf und dass ich es jeden Tag machen darf und dass ich mein Leben damit verbringen darf, ist es schon ein bisschen eine Gratwanderung, muss man schon sagen.
Ja. Martin, wie war dein Weg? Also du hast ja keine Ausbildung gemacht, du hast studiert, du hast das Studium zum Landwirt gemacht. Wie war es denn bei dir? Ich habe gehört, du hast ja auch erst noch was anderes überlegt gehabt und dann bist du doch zum Landwirt geworden.
Ja, ich war lange, also natürlich immer mitgearbeitet, hat immer Spaß gemacht und so, aber war eher in der sportlichen Richtung unterwegs und dann hat es nicht hinkommen und dann habe ich mich erstmal für die Voss in Triesdorf entschieden, also landwirtschaftlicher Bezug und dann das erste Mal mit 16 im Wohnheim und dann waren ja alles Bauern und dann sind die Gesprächsthemen natürlich relativ einseitig und dann ist mir der Landwirtschaft verschrieben gewesen und dann habe ich mich dann auch fürs Studium noch entschieden und das war vor allem das Praxissemester in Oregon dann war für mich eigentlich so der Wegbereiter.
Wie kamst du darauf ins Ausland zu gehen?
Ja, mit der Kultur Haselnuss, die mein Vater damals 2006 schon angepflanzt hat, war man natürlich schon Exoten. Gab es jetzt auch keine Referenzbetriebe in Bayern oder in Deutschland oder überhaupt. Und dann, wenn man in die Richtung einschlagen wollen würde, dann braucht man natürlich ein gewisses Know-how. Und dann hat uns die damalige Beraterin, hat mir Betriebe vorgeschlagen und ich habe dann eben mich für einen Betrieb entschieden, was für amerikanische Verhältnisse relativ klein war. Also die haben 100 Hektar gehabt. Der war genau an der Oregon State University, also die das größte Züchtungsprogramm auch haben, weltweit für Haselnüsse. Und ich war ein halbes Jahr gefangen, nur in der Haselnuss. Und mein Chef, die haben keine Kinder gehabt. Und die haben mir zweimal auch angeboten, den Betrieb zu übernehmen. Das habe ich zweimal ausgeschlagen. Mittlerweile ist der Kontakt auch nach 15 Jahren abgebrochen. Aber ja, also das sind Erfahrungen, die mich im Endeffekt oder uns jetzt dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen.
Was hat dich bewogen, dann zurückzukommen und doch hier anzupacken? Also hätte es dir in den USA auch gefallen, aber wieso bist du dann zurückgekommen, wenn du solche Angebote hattest?
Es wäre das gemachte Nest gewesen, ein laufender Betrieb, vor allem auch das Know-how da gewesen, die Schnittstelle mit der Oregon State University wäre da gewesen. Aber wir haben Ich bin ein Franke, also ich bin sehr traditionell, oder Bayern, sehr traditionsbewusst. Der Betrieb ist seit 1658 in unserer Hand. Und dementsprechend ist es für mich einfach auch wichtig gewesen, den Betrieb weiterzuführen, so zu gestalten, dass ich ihn auch dann weitergeben kann, wenn die nachfolgende Generation dann irgendwann mal möchte. Und das war eigentlich für mich auch als junger Mensch schon der Ansporn, das, was ich in die Hände oder in die Wiege gelegt kriegt habe, dann auch wieder weitergeben zu können.
Das heißt, was begeistert dich an Landwirtschaft dann auch so? Das Traditionelle hast du jetzt angesprochen, dass es auch eine Familiensache ist und auch verbunden mit der Landschaft oder der Umgebung, wo du herkommst, deiner Heimat. Was ist noch begeisternd für dich an der Landwirtschaft?
Ich glaube, die Innovation ist es auch. Also ich denke, keine Branche ist innovativer und wandlungsfreudiger als die Landwirtschaft und anpassungsfreudiger auch, weil wir müssen ja mit so vielen äußeren Faktoren spielen. Und das ist dann nicht nur die Bürokratie und dieses auch, aber wir müssen ja mit der Witterung, mit dem Klimawandel, mit dem allen klarkommen, mit der Marktsituation. Das ist ja, wir werden ja jedes Jahr oder jeden Tag eigentlich auf einen neuen Prüfstand gestellt, und das ist für mich schon eine Bereicherung in dem Beruf, dass du mit einer gewissen Intention deinen Betrieb immer weiterentwickeln kannst und auch musst.
Das finde ich spannend, was du sagst. Man sagt ja dann gerne mal so, Landwirtschaft ist konservativ und es ist rückwärtsgewandt und so einfach. Und jetzt sagst du gerade das Gegenteil mit dem Innovativen.
Ja, also ich denke, jeder Landwirt hat im Hinterkopf, ich muss den Betrieb gesund und zukunftsfähig führen, damit ich ihn übergeben kann. Ich glaube, das ist in jedem Landwirt, steckt es drin. Zumindest in Bayern mit den kleinstrukturierten Betrieben und mit dem Traditionsbewusstsein. Und man kann meines Erachtens keinen Landwirten vorwerfen, dass er nicht zielgerichtet wirtschaftet oder arbeitet.
Katrin, du nix?
Ja, schicke vollkommen genauso. Also ich denke mal, bei unserem Betrieb ist es so, der kehrt man ja nicht. Und ich sage aber, unseren Hof haben wir nicht von unseren Eltern übergeben gekriegt, sondern wir haben es von unseren Kindern geliehen gekriegt. Also ich versuche schon, unseren Betrieb so weiterzuführen und so zukunftsorientiert so zu führen, dass meine Kinder mal damit weiterarbeiten können und da auch einen Spaß damit haben.
Also das heißt, das in die Zukunft Gerichtete ist dann immer schon da. Heutzutage ist ja oft von Enkeltauglichkeit die Rede, und letztendlich ist es dann auch in der Landwirtschaft immer schon drinnen, weil die konkreten Kinder und Enkel hat man halt auch im Blick, also nicht nur das Allgemeine. Kann man das so verstehen, oder?
Ja, also wir haben jetzt selber noch keine Kinder, aber man wünscht sich natürlich, und man weiß ja auch nicht, wo die Reise hingeht. Es ist ja auch nicht gesagt, dass die nachfolgende Generation den Betrieb übernimmt, wenn sie auch keine Lust haben. Vielleicht gibt es aber dann einen Jungen, der aus der Landwirtschaft kommt oder landwirtschaftsinteressiert ist und das dann weitermachen will. Also da ist man ja dann nicht gebunden, aber man hat trotzdem die Verantwortung ja mitbekommen, einen Betrieb übernehmen zu dürfen und den dann auch so weiterzuentwickeln, dass er halt auch weitergeführt werden kann. Und vor wem, das ist dann der heutigen Zeit geschuldet, ja.
Jetzt habe ich ein Entweder-Oder-Spiel vorbereitet. Das kommt immer ein bisschen vor. Und jetzt bin ich mal gespannt. Fang mit dir an, Martin. Lieber Genossenschaftssitzung oder Theaterprobe?
Theaterprobe.
Warum?
Weil das Soziale und das Vereinsleben auch genauso wichtig ist.
Katrin, Bio-Paprika aus Spanien oder konventionelle Paprika aus Bayern?
Konventionelle Paprika aus Bayern, definitiv.
Also du bist mehr für die Regionalität als für dann Bio.
Absolut. Also regional steht für mich über Bio. Absolut. Das ist Wissen, wo es herkommt.
Martin, lieber Streit mit den Eltern oder Streit mit der Partnerin?
Wir streiten nicht.
Wir streiten gar nicht. Sehr gut. Katrin, arbeiten, wo andere Urlaub machen, oder All-Inclu auf Malle oder sonst wo?
Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Gut, haben wir uns schon was gedacht, wenn du sagst, dass du gerne in die Arbeit gehst. Martin, Pflanzenschutz oder Umweltschutz?
Das kann man gut miteinander vereinen. Da muss es auch mehr Aufklärung geben, dass Pflanzenschutz hat so einen negativen Aspekt, aber man kann durch Pflanzenschutz ganz viel richtig machen, auch für die Umwelt.
Ihr habt ja auch viel, also den Kreislaufgedanken bei euch. Also ich musste dran denken, ihr habt ja die Hühner und die sind ja in der Haselnuss drinnen und fressen dann gewisse Schädlinge, die die Haselnuss befallen. Und aber du setzt ja genauso auch Pflanzenschutz ein, wo es braucht. Und das Stichwort Klima, Böden und so weiter müsst ihr ja immer mitdenken. Oder wie macht ihr das?
Ja, das ist, zum einen ist die Kultur sowieso relativ unerforscht in Deutschland und müssen da unsere Erfahrungen sammeln. Und wir machen das sehr naturnah, weil wir halt einfach auch betroffen sind mit der Sonderkultur, mit der Klimaverschiebung. Wir sind der Trockenheitsstandort und müssen uns dementsprechend auch immer anpassen. Und durch die ökologische Landwirtschaft, die wir ja betreiben, haben wir ja gar nicht so viel Spielraum. Aber wir haben trotzdem Möglichkeiten und die kann man sowohl ins Konventionelle adaptieren als auch im ökologischen Landbau. Und ich finde, man sollte gar nicht so arg unterscheiden zwischen Öko und konventionell und Spritzen und Netzspritzen, sondern man muss da einfach einen gesunden Mittelweg finden und das bringt uns alle viel weiter wie dieses Schwarz- und Weiß-Denken.
Das oder mit als mit ersetzen, genau. Finde ich. Pflanzenschutz ist Umweltschutz.
Katrin, Tierwohl oder Wirtschaftlichkeit?
Tierwohl.
Das ist da so einfach?
Ja.
Gut.
Da bin ich. Also klar, irgendwann muss man dann auch vielleicht wirtschaftlich denken, aber in erster Linie muss einmal das Tierwohl im Vordergrund stehen. Wenn man mit Tieren arbeitet, da ist man verantwortlich dafür und deswegen ganz klar, erst einmal ist Tierwohl.
Mhm. Dann frage ich nochmal dich. Lieber ein neues Kalb oder eine neue Tätowierung?
Boah, das ist jetzt schwierig.
Jetzt habe ich sie doch noch. Ja, Tierwohl habe ich sie. Nein.
Da, wenn ich mir entscheiden müsste, dann ein neues Kalb.
Mhm. Oder eine Kalb-Tätowierung wäre natürlich dann auch wieder das.
Steht tatsächlich sogar O. Das ist Tätowierung von einem Kalb, ja.
Wie schaut denn so ein Tag bei dir aus? Also nimm uns mal mit. 4:30 stehst du auf und dann?
Ja, so zwischen 4:30 und 5 stehe ich auf. Also ich bin ja Betriebshelferin und habe momentan einen Einsatz. Der ist 10 Kilometer weit weg. Also da fahre ich hin, schaue erst einmal in mein Roboterprogramm, was so los ist, welche Kühe das geholt werden müssen. Genau, mache dann so das Tagesgeschäft, also Kühe holen, Gesundheitskontrolle, das mache ich so beim Durchschauen, also ob irgendwelche Kühe hupfen, ob alles gut ist.
So hupfen heißt das mit den Klauen, ja, vielleicht genau, nicht so, was wir vorher schon gehabt haben.
Mit den Klauen, was fällt. Und dann werden Kälber gefordert, dann wird zwischendurch mal der Roboter gewaschen. Meistens kommt dann in der Zeit irgendwo meine Chefin, also die Bäuerin, die am Hof noch ist. Dann wird mit der besprochen, was noch so zum Tor ist. Also so das Tagesgeschäft, was halt noch so nebenbei läuft, wird dann besprochen, wird dann so peu à peu abgearbeitet. Meistens bin ich dann so um 9 Uhr fertig, da fahre ich dann heim und mache unsere eigenen Viecher. Also momentan haben wir Kälber zum Futtern, dann mache ich die Mille warm. Dann gehe ich da hin und schaue zu unseren Viecher. Ein bisschen ein Haushalt muss ich noch auch machen. Wir haben doch auch 140 Quadratmeter Wohnfläche. Mit 4 Kindern schaut das manchmal ganz schön wild aus. Die gehört natürlich auch noch gemacht. Und ja, 4 Uhr fahre ich dann wieder in die Arbeit, mache wieder mein Geschäft. Meistens komme ich dann so um 8 Uhr heim. Dann nehmen wir noch Essen und meistens schlafe ich dann um 9 Uhr auf der Couch oder im Bett bei den Kindern.
Martin, auch von dir würde ich gerne wissen, was geht denn bei dir so von früh bis spät auf eurem Hof?
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich wache auch vorm Wecker auf meistens. Die Frau sagt immer, ich bin bescheuert, aber ich freue mich eigentlich immer in der Früh aufzustehen. Mhm. Und dann gehe ich ins Büro und freue mich auf meinen ersten Kaffee, mache halt E-Mail beantworten, was steht an produktionstechnisch. Dann gehe ich meistens in die Produktion, stelle entweder Nougat her oder Röst oder beides parallel. Und dann geht es einmal hinaus zu die Henner, um zu schauen, ob da alles passt. Das kann ich natürlich auch über den Computer alles schon schauen. Und dann geht es wieder eigentlich runter ins Tagesgeschäft über. Manchmal Produkte entwickeln. Also das ist dann eher im Winter. Und im Sommer geht es dann in die Landwirtschaft über, halt heimmachen, was halt dreschen, vorbereiten und das Ganze und Baustell. Bei uns ist immer Baustell.
Ja, das ist und, der Klassiker, glaube ich.
Der Betrieb soll eigentlich immer weiter Vordermann gebracht werden und das läuft alles immer eigentlich so nebenbei. Und dann abend, 7 herum, 6 herum, mittlerweile 6 herum, neige und dann 8 am Sofa. Und Auge zu.
Das Nickerchen machen. Du hast jetzt angesprochen, ihr habt die Nüsse, ihr habt die Hühner, ihr habt also Tierhaltung, ihr habt Sonderkulturen, wie man dann sagt, ihr macht sonst Heu, also die klassische Landwirtschaft. Das sind ganz verschiedene Betriebszweige. Bei beiden ist auch gekommen, bei der Computer eben Produktion, da werden sicher auch viel, einiges an Maschinen sein. Du hast auch vom Roboter vorher gesprochen, also Melkroboter, gehe ich mal davon aus, vielleicht auch ein Futterhinschieberoboter oder ein Spaltenroboter. Also es gibt auch einiges an Technisierung mittlerweile in der Landwirtschaft. Wir wollen ja auch hier überlegen, eben auch Leute, die vielleicht noch nicht mit der Landwirtschaft so bewandert sind, dass man halt auch informiert. Das ist nicht mehr alles nur per Hand, sondern man hat durchaus viel Technikeinsatz, oder?
Definitiv, aber je mehr Technik das wird, desto mehr freut man sich, wenn man mal wieder was mit der Hand machen darf. Aber es ist, man muss da mit der Zeit gehen, gerade wenn ihr jetzt den Pferdestall bei uns, den haben wir vor 2 Jahren umgestellt. Wir haben vorher 30 Pensionspferde in Boxenhaltung gehabt. Das heißt, du warst immer gebunden, in der Früh füttern, dann fressen lassen, dann auf die Koppeldo und abends zwar plus 20 Minuten mit dem Reito und mit dem Füttern, aber du warst immer zeitlich gebunden. Und jetzt haben wir auf einen Hit-Aktivstall umgestellt. Die sind 24 Stunden am Tag auf der Koppel. Da haben wir die Stelle schon mit eingebunden, dass sie halt Liegeflächen und alles haben. Und eben Futterautomaten, also jedes Pferd hat einen Transponder, wo beim Rauffutter die Zeit hinterlegt ist. Dann fährt der Schieber runter, wenn es Anspruch hat, und geht dann in die Kraftfutterstation. Und wir sparen uns so 50-60% Arbeitszeit. Es ist zwar mehr Managementzeit, wenn man neue Tiere eingewöhnen muss oder durch das Programm hat man auch eine Früherkennung, wenn jetzt die Pferde nicht so gut fressen. Mhm. Das sieht man halt, was sich das Pferd schon alles abgeholt hat. Und das sind eigentlich alles nur technische Fortschritte, wo jeder davon profitiert. Mhm. Also wir in der Flexibilität und in der Arbeitskapazität. Und aber auch unser Kunde, im Endeffekt der Reiter, weil wir das Management über den Computer auch in der Hand haben, wenn sich das Pferd nicht alles abruft. Mhm.
Damit man überhaupt so viel weiß, wie ihr gerade hier auch zeigt, muss man ja auch eine Ausbildung machen. Man kommt ja nicht als Landwirtin oder als Landwirt auf die Welt. Wir haben schon angesprochen, du hast die Ausbildung gemacht. Das war wahrscheinlich auch, also duale Ausbildung ist bei uns das Übliche. Das heißt, du warst auf dem Lehrbetrieb und du warst in der Schule.
Genau, also in der Landwirtschaft ist ja so, die klassische Ausbildung ist 3 Jahre. Du hast ein Jahr dieses Berufsgrundschuljahr, das BGJ, wo du nur in der Schule bist und die ganzen Grundlagen kennenlernst. Das habe ich mir jetzt sparen dürfen, weil ja ich schon Schreiner als Vorberuf gehabt habe. Und dann 2 Betriebsjahre, wo du in der Landwirtschaft, das ist ein bisschen eine Besonderheit, jedes Jahr einen anderen Betrieb brauchst. Also du brauchst für deine Lehre 2 Lehrherren. Das ist so in der Landwirtschaft so ein bisschen was Besonderes, aber finde ich gar nicht schlecht, weil du ganz viele verschiedene Betriebszweige anschauen kannst. Das ist schon eine tolle Ausbildung.
Das heißt, zu den Betriebszweigen kommen wir später noch, was es da alles gibt. Du hast auch gesagt, eben Wechsel der Ausbildungsbetriebe. Manche machen ja dann auch daheim die Ausbildung. Das ist so die Eigenausbildung, weiß ich gar nicht, aber Fremdlehre sagt man halt sonst mal woanders hingeht auf den Betrieb. Und dann ist man, was ist man dann abgeschlossen, Gesellin oder wie heißt es?
Ja, Landwirtin, Landwirtschaftsgesellin, ja, genau.
Dann hast du ja weitergemacht, du bist ja dabei nicht stehen geblieben.
Ja, ja, ich habe, also eigentlich wollte ich nichts mehr machen, weil ich eben mit 4 Kindern und viel Arbeit, aber der Drang zum Lernen ist schon in mir drin immer und ich finde es also wichtig, in der Landwirtschaft nicht stehen zu bleiben. Also es ist so, eben wie der Martin vorher gesagt hat, es gibt so viele Sachen, die wo sich jetzt ändern, also die ganzen Innovationen, die Technik, die bleibt ja nicht stehen und sich da weiterzubilden, finde ich so wichtig und eben auch im Büro, du bist ja Unternehmer, du bist ja nicht nur Arbeiter, sondern bist ja Unternehmer, du führst ein Unternehmen und musst dich ja auch wirtschaftlich mit Sachen auseinandersetzen. Und da war für mich dann irgendwann klar, dass ich die Winterschule mache, also klassisch Winterschule und dann Meister.
Winterschule heißt, du hast im Winter Schule wahrscheinlich.
Genau.
Passend zur Landwirtschaft, dass man im Sommer eher draußen ist und mehr zu tun hat. Wobei bei euch hast du gesagt, ist ja die Hauptzeit im Winter, hast du gesagt, da stehst du
bei
früher
uns
aus.
Ist jetzt, hat sie komplett verschoben, ist der Winter, ja.
Durch die Direktvermarktung dann.
Ja, weil die Hauptnusssaisonende ist so Ende September, Anfang Oktober, hat sehr akklimatisch 4 Wochen nach hinten verschoben. Nusszeit ist bis Weihnachten, gehen 80% über die Ladentheke und die Nüsse, die geerntet werden, müssen in dem kurzen Zeitraum verarbeitet werden und ja, marktfähig eigentlich dann auf den Tisch gebracht werden.
Da hat sich dann verschoben, interessant. Also du könntest keinen Meister mehr machen, weil du hättest dann Winter keine Zeit. Aber du warst in der Winterschule Du bist ja noch?
Bin, ja. Momentan habe ich Sommersemester, also zweites Semester.
Ist schön, dass die Winterschule auch ein Sommersemester hat.
Ja, genau. Finde ich auch ganz schrecklich, weil man im Sommer eigentlich als klassischer Landwirt ohne Sonderkultur eigentlich keine Zeit nicht hat. Weil man immer alle 4 Wochen Richtung Silieren, Richtung Mähen denken muss, dann eben ja Getreideernte. Das ist schon im Sommer früh los. Und da muss man sich diese 14 Schultage, die man das Sommersemester hat, das sind ja 14 Tage, hört sich nicht viel an, aber die muss man sich schon überstellen.
Gut, dann machst du dann den Meisterin, also Landwirtschaftsmeisterin bist du dann. Dann gibt es ja auch noch den Techniker. Was ist das?
Also der Techniker, also in der in Landsberg am Lech ist er Technikerschule. Und das ist eher so Richtung Dienstleistung. Wenn du keinen eigenen Betrieb hast oder wenn es in einer Saatenfirma oder sowas GMX oder dann ist, glaube ich, der Techniker gar nicht schlecht. Und der klassische Meister ist eigentlich für die Leute, die einen eigenen Betrieb haben, gut, weil du da wirklich Unternehmensführung lernst. Also eigentlich hätte ich einen Techniker machen müssen, aber...
Naja, aber was dich halt auch interessiert, oder?
Ja, für mich ist der Meister schon was... Das zeichnet dann aus. Also der Meister ist schon sowas, da bist du was. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht stehen bleibt, dass man sich immer weiterbildet und dass man da auch dabei bleibt.
Und wo kann man sich jetzt da informieren? Wo habt ihr euch informiert? Also du hast studiert, aber du hast ja dich mit der Ausbildung auch auf den Weg gemacht. Wo kann man sich erkundigen?
Ja, im Amt für Landwirtschaft zum Beispiel. Also die Beratungsstellen sind da ja offen.
Ausbildungsberater. Der weiß oft die ganzen Werdegänge. Ja. Also will ja nicht jeder Meister werden.
Ja, also. Gibt es ja auch überall. Also die Landwirtschaftsämter gibt es ja fast in jedem Landkreis, glaube nicht ganz in jedem Landkreis, aber in allen Regionen Bayerns auf jeden Fall. Und da kann man sich dann informieren, wenn man wissen möchte, die verschiedenen Wege zur Landwirtin oder Landwirt. Katrin, du hast es auch gesagt, du bist Landwirtin geworden ohne eigenen Hof. Das ist ja auch was, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Kannst du das empfehlen?
Also ich fand es sogar toll, wenn mehr Leute sich außerhalb von der Landwirtschaft für die Landwirtschaft entscheiden, dann, weil es ganz klar ist, die landwirtschaftlichen Betriebe, egal ob Sonderkulturen oder ganz klassisch, die werden immer größer und die brauchen Fachkräfte. Na klar, zum Ackern kann ich auch den Nachbarsbuer mit 16 auf dem Schlepperhocker, der kann den Pflug aus- und einsetzen und kann da auf- und abfahren, das ist jetzt nicht so wild. Aber eben so die fachlichen Sachen, wann habe ich Saatzeitpunkt, wann, was ist mit den Kühe, fütterungstechnisch, wie kenne ich also die Leute, die wo sie im Stall auskennen, mit der Klauenpflege, mit der Kuration, sich um die Kuh auskennen, das ist so wichtig. Also Fachkräfte in der Landwirtschaft sind Mangelware und sind mega wichtig. Und da braucht es Leute von außerhalb. Weil ich weiß, dass viele Leute sagen, hey, ich war immer schon gern Landwirtin geworden und es ist so toll und ich darf so gern mit den Kühen arbeiten, aber ich habe ja keinen eigenen Hof. Und denen sage ich immer ganz, ganz klar, warum werdet ihr nicht Landwirtin? Warum werdet ihr nicht Landwirt? Macht's. Weil ihr kennt in der Landwirtschaft alle Arbeiten. Wir haben für alle Jobs.
Stimmst du dazu, Martin? Braucht sie Leute außerhalb oder seid ihr einfach die Familie?
Na, ich finde es sehr gut und oft ist es ja auch so, wenn du von außerhalb kommst und das Interesse schon mitbringst, dann hast du ja dieses Grundinteresse, du willst ja das lernen, du willst in die Branche einsteigen und sowas. Das ist ja schon mal eine richtig gute Basis, um da Vertrauen zu gewinnen von den Landwirten selber. Und ich sehe es jetzt aus eigener Erfahrung, die Fachkräfte, der jetzt an mich zum Beispiel ersetzen könnte oder unterstützen könnte in der Planung, hier Ein- und Ausstellen vor die Hühner, Pflanzenschutz bei die Haselnüsse oder die Fruchtfolgegestaltung in das fehlt mir jetzt und es ist auch ganz schwierig, kompetentes Personal dazu bekommen und ja, ist hier offene Bewerbung.
Okay, wir werden euch dann auch noch verlinken. Also ihr seid ja beide auch auf Social Media, du mit dem Betrieb, du als Katrin auch. Von dem her könnt ihr dann auch noch mal reingucken, dann auch noch bei den beiden auf dem Online-Kanälen. Sehr gut. Ich möchte einen Betriebszweig Ping-Pong mit euch spielen. Es gibt ja sehr viele Betriebszweige. Wir haben ja schon einige auch angesprochen. Du hast auch einige bei dir auf dem Betrieb. Du hast mit verschiedenen auch zu tun gehabt. Vielleicht könnt ihr immer abwechselnd so einen Betriebszweig sagen. Ich fange jetzt mal mit dem Easy Peasy an. Milchwirtschaft.
Bullenmast.
Legehennenhaltung, ja.
Sonderkulturen.
Aronia.
Haselnuss.
Ich sag noch Events.
Direktvermarktung.
Diversifizierung allgemein.
Was heißt das?
Das Vorhandene auf dem Betrieb nutzen und auszuweiten, im Endeffekt auch Betriebsführungen zum Beispiel ermöglichen.
Mhm. Ackerbau.
Soziale Landwirtschaft.
Was ist das denn?
Ja, es gibt verschiedene soziale Landwirtschaftsprojekte, die jetzt seit ein paar Jahren anlaufen. Also es gibt zum Beispiel die Senioren- oder Behinderten-WGs auf den Höfen, was ich ganz spannend finde.
Ich glaube, Kindererlebnisse zählen auch, oder Kindergarten
ja,
zum
absolut.
Beispiel.
Ja, absolut. Bahnhof-Kindergarten oder Integrationskindergarten, das ist auch alles soziale Landwirtschaft.
Suchtkranke, glaube ich auch.
Ja, genau.
Verschiedene Sachen. Ihr beide seid ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Du als ja auf Instagram zeigst du auch deine Arbeit, auch dich privat letztendlich, also der Mensch Katrin, der dann auch Landwirtin ist. Du bist mit deinem Betrieb auch klar im Internet vorhanden, auch über den Ceres Award letztendlich auch nochmal an die Öffentlichkeit getreten. Welche Rolle spielt das? Also auch die Akzeptanz in dem Rest der Bevölkerung, in dem Rest der Gesellschaft von Landwirtschaft. Wie ist das für euch im Alltag wichtig?
Also wir haben mit unserem Betrieb, durch die Sonderkulturen waren wir auch immer attraktiv für Fernsehbeiträge zum Beispiel, und wir haben uns da nie verschlossen gezeigt. Das ist sehr zeitintensiv, wenn der Kamerateam da ist, aber das ist halt alles kostenlose Werbung und Aufklärung in der Landwirtschaft und Kundenbindung. Und deswegen haben wir uns da immer gezeigt, und nicht, weil wir jetzt unbedingt ins Fernsehen wollen, sondern weil wir einfach den Betrieb weiterentwickeln wollen. Und das kann man am besten über das Medium Fernseh oder Öffentlichkeit. Mhm. Und deswegen ist das für uns ganz, ganz wichtig.
Mhm. Welche Erfahrungen hast du gemacht als Influencerin?
Naja, ich bezeichne mich nicht als Influencer, weil da habe ich ein Ohr schon ein bisschen zu weit unten. Aber ich finde es ganz wichtig, die Leute heutzutage mitzunehmen. Weil also Essen ist ja was Emotionales, war es immer schon, wird es immer sein. Und gerade in meinem Thema Fleisch, wo ein Tier für unseren Braten, für unsere Wurst sterben muss, ist das natürlich eine hoch emotionale Geschichte. Und die Leute wollen einen Einblick. Früher war das nur einfacher, da war, keine Ahnung, zumindest im Dorf ein Landwirt noch vorhanden mit Milchvieh, da wo die Kinder dann noch der Schule hingelaufen sind und da ein bisschen mitgewurschtelt haben. Aber die ganzen Leute in der Stadt haben sowas ja nicht mehr. Die haben keine Berührungspunkte mehr in der Landwirtschaft. Aber selbst die wollen einen Einblick haben. Und den müssen wir ihnen geben. Weil sonst suchen sie die irgendeine Halbwahrheiten, wie zum Beispiel der Stier hat Hörner und die Kuh hat keine. Und das sind halt Sachen, die so, also für mich total irre klingen. Aber das ist wirklich auch, sind so verbreitete Sachen, die die Kinder heutzutage lernen. Und dem müssen wir moderne Landwirte entgegenwirken, indem wir unsere Höfe öffnen und sagen, schaut's her. Also diese Kuh hat Hörner und die gibt Milch. Und das hat nichts damit zu tun, ob die Hörner hat oder nicht. Und oder auch das Grüne auf der Wiese, das ist jetzt, keine Ahnung, das ist nicht nur Gras, das muss gepflegt werden, sondern also da steckt der Arbeit dahinter. Und du musst die Leute das zwingen und du musst die Leute an der Hand nehmen und die mitnehmen. Mhm. Und dann verstehen die uns wieder ein bisschen, warum wir irgendwelche Sachen machen. Oder auch, dass eben ein Tier sterben muss für eine Wurst. Das ist viel gar nicht mehr bewusst, dass auch für die Wurst ein Tier sterben muss. Nicht nur für das Fleisch an sich, sondern eben auch für Produkte aus Fleisch. Und da muss man die Leute einfach mitnehmen. Und das versuche ich zu machen. Und ich versuche denen auch zu sagen, dass wir unsere Tiere lieben können, auch wenn wir sie dann am Schluss schlachten. Mhm. Dass das kein Widerspruch ist, Liebe zum Tier und das Tier dann noch essen.
Das heißt letztendlich, dass der landwirtschaftliche Beruf ja auch wirklich das ganze Leben beinhaltet, von Anfang bis Ende letztendlich. Das ist ja bei der Tierhaltung ganz klar, aber letztendlich in der pflanzlichen Produktion ist es ja auch so. Du hast ja den ersten Samen, bis dann die fertige Frucht oder halt Ernte, Nuss in deinem Fall oder was es dann ist. Das finde ich auch immer, weil die Leute ja durchaus auch auf einer Sinnsuche sind. Also da würde ich auch gerne von euch wissen, welchen Sinn euch euer Beruf gibt.
Für mich ist es die völlige Erfüllung, und der Sinn dahinter ist, meine Leidenschaft und die Natur in den Einklang zu bringen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also der Sinn dahinter ist immer die Nachhaltigkeit weil man es ja für den Nächsten wieder macht. Und das ist der Sinn.
Es erdet einen einfach.
Ja, ja.
Also man kann in der Landwirtschaft nicht wirklich abheben, sondern du musst ein Stück weit bodenständig bleiben. Also du bist nie ein Einzelkämpfer.
Du wirst vor selbst geerdet, weil dann ist eine schlechte Ernte. Dann bist du wieder auf dem Boden der Tatsachen, weil das sind halt Einflüsse teilweise, die du nicht beeinflussen kannst. Und das erdet dich halt richtig, weil du mit diesen Einflüssen umgehen musst. Und nicht die Natur passt sich an dich an, sondern du musst dich an die Natur anpassen. Und das, glaube ich, ist schon der Sinn dahinter. Und was da alles passiert, wenn du die Pflanzen versuchst oder die Tiere versuchst zu verstehen, du kannst ja so viel eigentlich auf den Menschen übertragen und oder auf dich selber, auf deinen Körper selber übertragen. Und das ist eigentlich schon das, was wir vergessen in der Gesellschaft.
Dass man eben drauf reagiert, was auch die Natur einem vorsetzt sozusagen. Und man muss ja drauf reagieren dann. Und ist es dann, ja, am Anfang auch von der Innovation gesprochen, ist es auch der Mehrwert, den dann die Landwirtschaft auch für den Rest der Gesellschaft bringt? Also ich sage immer nicht gerne Landwirtschaft und Gesellschaft, weil die Landwirtschaft ist ein Teil der Gesellschaft. Ist es dann das, was die Landwirtschaft an den Tisch mitbringt sozusagen, wenn man die Gesellschaft als große Tischgesellschaft sehen? Ist es das Nachhaltige? Ist es das Generationen? Ist es das Leben? Was ist es für euch?
Eigentlich kannst du da nicht den Spatten unterteilen, weil wir haben genauso den gesellschaftlichen Aspekt, den sozialen Aspekt. Wer ist da bei Unwetterkatastrophen? Das sind die Landwirte und ich will das jetzt nicht in den Fokus stellen, dass wir da sind, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist das Soziale, das ein Landwirt ausmacht, auch zu helfen. Und genauso sagt man auch jetzt, wenn man halt dann vom Wetter reagieren muss, pflanzenbaulich, jetzt haben wir heuer feuchtes Jahr, da musst halt mit der Spritze einmal öfter raus. Das ist so, aber ich sichere doch dadurch die Ernährung vor jedem. Und wenn ich es aus dem Ausland dann importiere, dann weiß ich ja gar nicht, welche Pflanzenschutzmaßnahmen und wie viel da ausgebracht wurde, weil die Standards ganz andere sind. Und das müssen wir wieder zusammenbringen, dass es halt dieses Wir-Gefühl, was wir jetzt bei der EM so schön geschaffen haben, dass wir das auch vielleicht von Landwirtschaft, Gesellschaft beziehungsweise Konsumverhalten auch übertragen können.
Mhm. Finde ich ganz spannend, weil meine Frage letztendlich das auch wieder mitgeführt hat, gar nicht an das grundständige Essen zu denken. Oder man redet immer vom Mehrwert und so weiter, aber eigentlich ist ja der Grundwert auch das Nahrungsmittel und Lebensmittel letztendlich.
Ja, es ist einfach großes Ganzes. Es ist ja nicht nur das Essen, es ist ja unsere Kulturlandschaft. Ja. Wenn ich da an unsere Almbauern denke, die Almen bewirtschaftet, die, wo die Almen sauber halten, für die Artenvielfalt jeden Tag arbeiten, schwer arbeiten, wo auch die Städter dann in die Almen hinausfahren können, sich erholen können. Also es ist so das große Ganze, was die Landwirtschaft eigentlich ausmacht.
Auf vielen Ebenen. Vervollständigt bitte diese Sätze. Landwirtschaft ist für Quereinsteiger?
Auf jeden Fall ein Blick in die Zukunft.
Landwirtschaft eignet sich für alle, die
interessiert sind, an und mit der Natur zu arbeiten.
Mein lustigstes Erlebnis in der Ausbildung?
In der Ausbildung war das lustigste Erlebnis, da war ich am Bulldog gehockt und habe das Steuergerät nicht entlastet und mein damaliger Chef hat es rausziehen wollen, ist nicht gegangen, dann habe ich es entlastet, während er rausgezogen hat und dann hat es ihn so dermaßen hinkaut und ich habe mir, das war in der ersten Woche, glaube ich sogar, und ich habe mir das Lachen einfach nicht verkneifen können und ich habe rausgebrüllt und das war, naja, war jetzt nicht der beste Start, aber ich glaube, der hat es am Ende des Tages dann auch verstanden.
Konnte er mitlachen?
Erst nicht.
Später dann. Mein peinlichstes Erlebnis in der Ausbildung.
Also peinlich war es mit Sicherheit, wo ich das die ersten paar Mal Clownpflege gemacht habe und wo ich die Kur den hinteren Fuß so hoch da und erst hat es mir dann von oben bis unten alles vollgeschissen. Also ich war wirklich von Kopf bis Fuß mit Kuhkacke voll und im Endeffekt hat es mir dann am Schluss noch so hintergeschlänzt, dass ich dann noch voll in Kurscheiße reingefallen bin. Also ich war eigentlich paniert von oben bis unten mit Kuhscheiße. Genau, das am Vormittag schon.
Ich hoffe, eine Dusche war in der Nähe.
Ja, Gott sei Dank gab es da auch fließend Wasser.
der Grund für eine Ausbildung in der Landwirtschaft ist?
Ist für jeden was anders. Für mich war es einfach die Leidenschaft, mit Tieren und mit der Natur zu arbeiten und ja, da auch in Kreisläufen zu denken und eben in die Zukunft zu denken.
Was ist für dich der Grund für eine Ausbildung in der Landwirtschaft?
Für mich ist es, eine Basis zu schaffen, dass alle auf demselben Level arbeiten können und dann kann man sich ja noch fachspezifisch vertiefen. Und der Grund ist einfach, wenn ich mitgestalten will an der Zukunft, dann ist Landwirtschaft der Beruf, der das, wo man das am besten ausüben kann.
Ich hoffe, dass jetzt ganz viele da draußen sagen, ich will auch Kühe haben, ich will auch Haselnuss, Hühner, Pferde, alles Mögliche haben, dass wir Leute da überzeugt haben, auch Ausbildung in Landwirtschaft in Erwägung zu ziehen, also sich das zumindest mal anzuschauen. Kann man auch reinschnuppern in Landwirtschaft, denke ich, oder? Muss man jetzt nicht gleich die Ausbildung machen, oder?
Also bei uns kann jeder, der interessiert ist, einmal mitlaufen, Tag oder eine Woche, Praktikum machen, würde ich sowieso jedem ans Herz legen. In der Schule schaut euch Berufe von draußen an, muss jetzt nicht unbedingt Landwirt sein, aber so die grünen Berufe, es macht unheimlich Spaß, da auch Praktikumstellen zum Suchen.
Sehr gut. Und ihr nehmt auch Leute. Du hast ja vorher schon die Stellenanzeige gemacht, aber auch Leute, die auch mal reinschnuppern wollen, Praktika, nehmt ihr da auch Leute?
Ja, ja.
Also man kann verschiedene Sachen reinschnuppern, man kann verschiedene Ausbildungen machen, das haben jetzt alle schon gesagt. Informieren kann man sich, haben wir auch schon gesagt. Bei den Ämtern, im Internet natürlich auch. Da werden wir euch auch Sachen in den Shownotes verlinken, also sowohl auf YouTube unter dem Video, als auch dann, wenn ihr uns nur hört, dann auch unten im Text drin könnt ihr auch gucken. Wie geht's denn bei euch weiter? Wirst du noch andere Nüsse anbauen oder habt ihr das vielleicht schon? Oder wirst du dann Vortragsredner werden mit dem Ceres Award oder was haben wir von dir noch zu erwarten, Martin?
Ja, wir wollen jetzt nicht unbedingt größer werden und wachsen, sondern eigentlich das, was wir machen, gut machen und optimieren und eher auch in die Richtung Aufklärung, Betriebsführungen und sowas gehen und das auch ein bisschen ausweiten. Da sind wir jetzt auch gerade dran, also ein Projekt haben wir jetzt gerade in der Planung und es wird jetzt auch bald vorgestellt wahrscheinlich. Also mit Energiegewinnung hat es auch zu tun. Über den Haselnüssen Agri-PV-Anlage, drunter die Hühnerhaltung. Heißt Energiegewinnung, Pflanzenbau, Tierhaltung auf einer Fläche, ohne dass Flächenfraß da ist. Also weil unser Kapital, unsere Fläche, die dürfen wir nicht zupflastern oder zu betonieren. Und das wird jetzt zur Geschichte, die wir jetzt weiterentwickeln wollen, ja.
Auch ein ganz spannendes Thema in Bezug auf Landwirtschaft und auch Nachhaltigkeit, natürlich der Flächenverbrauch, denn der Landwirtschaft und natürlich auch der Gesellschaft nicht gut tut eigentlich. Ja. Katrin, und bei dir, wie geht's weiter?
Was bei mir auf jeden Fall sei wird, momentan eben durch die Winterschule, habe ich jetzt natürlich diesen Tunnelblick Richtung erst einmal Wirtschafter und dann Richtung Meisterprojekt, klar. Das höhere Ziel ist natürlich, in 2 Jahren mich dann Meisterin zu nennen zu dürfen, weil das ist für mich ein ganz großes Privileg. Dann den Hof von uns noch ein bisschen weiterbringen, eben vielleicht Richtung soziale Landwirtschaft, was auch die Leitgesellschaft wieder mit an den Hof bringt und so ein bisschen mit der Gesellschaft verbindet, die Landwirtschaft, den Hof noch ein bisschen weiter zu öffnen. Und ansonsten ja, mein Betriebshelfer-Job immer jeden Tag so gut zu machen, wie es gerade kann, um die Leute oder um die Bauern, die ich vertrete im Krankheitsfall oder Unfallfall, dass die wieder gesund werden können. Das ist ja meine Hauptarbeit. Leute zum Vertreten, die krank sind und die sich dann aufs Gesundwerden konzentrieren können.
Da die Entlastung auf allen Ebenen. Ja, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich für diese Einblicke in euren Werdegang oder auch in eure Tätigkeit, euren Traumberuf. Ja, liebes Publikum, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Wie schon gesagt, ihr könnt die ganzen Informationen, so wo ihr euch auch informieren könnt zur Landwirtschaft, könnt ihr auch in den Shownotes finden. Und wenn ihr weiter bei uns auch reinhören wollt, der nächste grüne Beruf ist quasi schon auf dem Weg ans Mikrofon hierher. Was verraten wir natürlich noch nicht, aber bleibt dran, schaut rein, hört rein. Wir freuen uns auf euch und ja, mal schauen, wo wir uns in einem grünen Beruf wiedersehen. Bis dahin.
Land schafft Bayern, der Podcast. eine Produktion des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Musik